Sperrgewitter, der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 175. Heute mit Leadname.
BSD.
Ja, BSD. BSD. Und mit meiner Anna, ich bin Ingo und das ist irgendwie schon die dritte Ausgabe der 175. Ich habe mit dem anderen Felix, habe ich letzte Woche schon eingemacht und die ist leider im digitalen Nirvana verloren gegangen und der Titel wäre gewesen, das ist so ein bisschen wie das Debian unter den Browsern und war eigentlich eine kleine feine Sendung, aber irgendwie, ja, shit happens.
Tja.
So, ich war sehr frustriert. Wir hatten mehrere Anläufe und wir haben irgendwie 3 Stunden da rumgesessen. Wir basteln ja gerade am Studio, dass das alles neu und schick ist. Und eigentlich waren wir ja letztens, und wir hatten ja dann auch schon auf Patreon so eine kurze Spezialsendung veröffentlicht. Das sah alles schon gut aus. Und als wir dann ja letzte Woche zusammensaßen, war plötzlich alles nicht mehr gut. Und er kannte diese Soundkarte nicht mehr. Der Rechner, den wir da zusammen gebastelt haben, und dann haben wir dann nach mehrerem Hin und Her irgendwie festgestellt, ja, im alten Rechner läuft's noch, wird wahrscheinlich so sein, dass irgendwie dieses Board irgendwie hat irgendwie eine Hacke oder es liefert aus Gründen zu wenig Strom, da ist ja so eine Pico-PSU dran, keine Ahnung, whatever, erst habe ich schon gedacht, das ist diese Soundkarte und das ist ja so eine PCI-Soundkarte, aber so eine richtig teure, ja, so eine 500-Euro Soundkarte. Ja, im alten System haben wir die dann zum Laufen gekriegt, aber das alte System ist halt nicht umsonst alt, ja. Wir wollten es ja ersetzen und ja, die Aufnahme, die wir dann doch kurzerhand noch gemacht haben, hat das System dann gefressen und dann war ich auch ziemlich angefressen. Nichtsdestotrotz machen wir jetzt hier nochmal eine kurze Show. Weiß nicht, ja, wahrscheinlich veröffentliche ich sie einfach richtig, aber wird jetzt nur was Kleines hier. Denke ich mal.
Genau.
Nächste Woche dann vielleicht ein bisschen größer wieder. Aber wir wollten uns trotzdem mal melden und Hallo sagen. Uns gibt's noch. Vielen Dank natürlich an alle, die uns spenden. Es gibt jetzt auch immer mehr Leute, die nachfragen, wie das jetzt mit der Kontonummer aussieht. Und tatsächlich haben auch schon 3 Leute Geld überwiesen. Also vielen Dank auch dafür. Ihr seid toll. Und deswegen fühlen wir uns sozusagen auch verpflichtet, mal wieder Content zu liefern. Ja, dann das, was auch die meisten, das kam jetzt gerade irgendwie vor ein paar Stunden raus, mir auch zugetwittert oder ge-emailt haben. Also da waren irgendwie die Hörer auch wieder total spitze dabei und haben mich darauf aufmerksam gemacht, dass Let's Encrypt jetzt ab Januar eine Sache machen kann, die ich ja schon ganz, ganz häufig gefordert und ganz bitterböse war, dass das nicht funktioniert bei Let's Encrypt. Das sind Wildcard-Zertifikate, die sollen dann ab Januar 2018 kommen. Und das ist geil. Ja, dann habe ich endlich weniger Probleme mit Let's Encrypt. Und das, was ich, ja, also wie gesagt, ich habe so ein paar Stellen, wo es einfach total sinnvoll wäre, einfach so ein Wildcard-Zertifikat zu haben, weil du nicht in so ein, ja, nicht so ein riesen Sahnezertifikat machen willst, wo du jede Subdomain, die möglich wäre, irgendwie eintragen willst, sondern du willst einfach den Match auf alles einfach haben. Und ich bin, also an der Stelle bin ich heute mal echt total happy, dass das dann, gut, ist jetzt noch ein halbes Jahr hin, aber dann endlich kommt. Ich meine, bis dahin werde ich irgendwie über die Runden kommen, aber das kommt dann. Total geil.
Wolltest du nicht irgendwie Wildcard-Zertifikate mit mehreren Domains oder irgend sowas?
Das wollte ich auch haben, ja. Das wär dann noch schöner und dann müssen wir mal gucken, ob das dann auch noch geht. Also wird über DNS halt validiert, das ist ja okay. Auch jetzt kann man ja schon, jetzt kann man sich quasi aussuchen, ob man seine Domain per HTTP quasi validiert oder per DNS. Da wird es dann halt sein, dass es nur über DNS geht, weil, ja, sonst könnte man es ja ein bisschen missbrauchen. Ja. Also das ist völlig, völlig in Ordnung. Und ja, also ich bin total happy. Und ob sie dann wirklich so SAN-Zertifikate machen, in denen du mehrere Wildcards machen könntest, könnte ich mir vorstellen, dass das geht. Dann, ja, dann wären alle meine Probleme, die ich mit Let's Encrypt jemals hatte, gelöst, sozusagen, auf einem Schlag. Ja.
Klingt praktisch, ja. Wenn das dann wirklich funktioniert, werde ich mir dann vielleicht auch überlegen, ob ich mein kompliziertes Setup, das ich irgendwie jetzt habe, das irgendwie 1000 Zertifikate, teilweise über HTTP, teilweise über DNS erstellt, vielleicht dann ein bisschen vereinfache und mir nur noch irgendwie 2 oder 3 Zertifikate hole und diese dann halt als Wildcard. Genau. Tja, mal schauen.
Ja, also ganz oft braucht man es nicht, ja, aber es gibt so ein paar Fälle, wo es einfach total praktisch ist und ist es einfach total anstrengend, da überall, dann habe ich teilweise auch die Zertifikate doppelt und dreifach und dann schreibt mir auch dieser Bot ständig, ihr Zertifikat läuft ab, das muss ich auch wieder abstellen, weil es irgendwie bringt es nichts, weil du dann auch nicht sicher bist, welches der vielen, die jetzt irgendwie gleich heißen, weil es halt auf 5 verschiedenen Servern ist es dann nur. Das bringt halt auch an der Stelle nichts. Ja. Nee, ist total super. Freut mich, dass das dann nächstes Jahr eingeführt wird. Und auch danke an alle, die mich irgendwie darauf aufmerksam gemacht haben. War irgendwie, ich habe selber schon irgendwie gesehen gehabt und fand es auch total gut und habe es geretweetet und irgendwie gleich kurze Zeit später kamen mehrere Leute und haben, guck mal, hast du schon gesehen? Und ich so, ja, super, ich freue mich, total gut. So, dann ein anderes Projekt, was mir um die Ohren geflogen ist und was wir jetzt für die Studis auch aufgesetzt haben, ist MetaMost. Auch weil, also MetaMost ist so wie Slack, bloß halt in Open Source und kannst du selber betreiben. Jetzt kann man wieder sagen, ja, warum will man das? Das will ich jetzt auch gar nicht beantworten. Ist egal, wenn jemand sowas braucht, wenn jemand das selber machen möchte, dann ist das wahrscheinlich die Lösung, die man heutzutage haben will. Wie gesagt, kann man sich selber aufsetzen und funktioniert dann halt wie Slack. Man kann halt Räume machen, Teams bilden.
Aber Ingo, ich habe gehört, es gibt dieses IRC und das ist voll toll.
Echt?
Ja. Ach,
du wieder.
Dieses IRC ist, ich weiß auch
und
nicht.
Und dann kann man das auch im Web benutzen?
Ja, das kann man auch im Web benutzen. Da gibt es so Web-Clients für IRC und das kannst du in deiner Konsole
Wahnsinn.
Benutzen.
Und geil. Wow. Ja, da wenn ich den Studenten damit komme, dann gucken die mich immer an, was ist das für ein Opa? Ja. Ist furchtbar.
Ja.
Ja. Also wenn man die Leute nicht zu IRC kriegt oder auch nicht zu Jabber, ja, dann wäre die nächstbeste Alternative MetaMost dann zu nehmen. MetaMost ist, auch wenn man Zarafa / Copano als Groupware benutzt, die sind da jetzt auch irgendwie integriert. Kam auch irgendwie die letzte Woche rum, dass die das jetzt in ihre Groupware irgendwie einbauen wollen, dass du dann irgendwie, wenn du einen Termin anlegst, sich dann erst mit denen, die da den Termin haben, irgendwie chatten kannst und denen, was weiß ich. Ja, also entweder kannst du natürlich Projektchats sowieso machen, aber könnte jetzt auch sein, du willst einen neuen Termin anlegen, willst nur mal kurz fragen, passt es so, dann kannst du halt entsprechend dazu kurz eine Session starten und dann den Termin am Ende eintragen. Von daher, ja, gibt auf jeden Fall, ich glaube, MetaMost war von den Leuten, die GitHub machen und da GitHub ja auch letztens dieses Jitter oder was hatten wir? Oder hatten wir auch drüber geredet?
Ja.
Gekauft hat, war mir nicht ganz klar, machen die das weiter, dieses MetaMost oder nicht? Nachdem da jetzt zumindest eine andere Firma wie Copano, die ja eine Groupware-Lösung bauen und mehrere Millionen Installationen haben, da sich dieses Projekt ausgeguckt haben, sehe ich da jetzt zumindest keine großen Probleme, dass sich das noch eine Weile weiterentwickeln wird. Ja.
Hat nicht Dropbox auch noch mal so eine Slack-Alternative gekauft? Wie hießen die?
Ja.
Die hieß doch, das war aber nicht MetaMost, oder? Das ist
nee, es war nicht MetaMost, es war Zulip.
Zulip, ne?
Zulip. ich weiß nicht, was mit B, was mit P? Mit B, Zulip.
Weiß nicht.
Nee, mit P. Zulip. Mit P. Zulip. Die haben auch ein Open Source Projekt draus gemacht. Ja. Weiß auch nicht. Von dem, also von MetaMouse habe ich jetzt zumindest gerade, wie gesagt, weil wir es selber gerade verwenden und weil es jetzt durch Copano nochmal einen neuen großen Anwender gekriegt hat, mehr gehört als von Zulip. Ich weiß nicht, Dropbox hatte das ja gekauft, nie da richtig benutzt und dann halt jetzt als Open Source freigegeben. Mhm. Muss man sich angucken, was längere Haltezeit hat, länger noch weiterentwickelt wird. Das sind jetzt halt beides Open Source Projekte, aber nur damit, dass es Open Source ist, heißt ja nicht, dass es auch wirklich verwendet wird und dass da Leute noch dran entwickeln. Ja, bringt dir halt auch nichts, wenn da nichts Neues nachkommt und wenn da nicht mehr jemand ein bisschen Entwicklungsarbeit reinsteckt, dann passiert da halt auch nichts. Aber das wären so die beiden Alternativen.
Ja. Also sowas.
Ich fand jetzt
So was ich gesehen habe, also ich kenne ein paar Leute, die irgendwie so kleinere Firmen und so KMUs, die irgendwie auf MetaMouse setzen und das scheint ganz gut zu funktionieren und dieses Zulip habe ich, glaube ich, einmal gesehen und das war dann irgend so eine Testinstanz, auf der wir ein bisschen rumgespielt haben und seit dann habe ich auch nichts mehr gehört und MetaMouse scheint schon das Projekt zu sein, das man aktuell einsetzt, aber ob das, ja, wie lange und überhaupt, ist immer so eine Frage bei Open Source.
Ja, genau. Kann man so nicht sagen, aber dadurch, dass jetzt, wie gesagt, da zumindest eine größere Firma das adoptiert hat, ist es schon mal eine gute Variante und du kannst halt auch irgendwie gehostete Sachen kaufen für irgendwie Dollar, Euro im Monat. Von daher, wenn die sich damit tragen und da halt Leute wirklich dran entwickeln, dann könnte das eine Variante sein, die funktioniert halt. Ja, das war jetzt bloß was ist mir die letzte Woche mal aufgefallen. Das hätte man jetzt so also pick machen können, aber dadurch, ich kann auch noch mal diese Copano-News raussuchen, dass die das jetzt einbauen. Und wenn man den GitLab hat, dann kann man das auch dagegen authentifizieren. Also kann auch sagen hier, jeder GitLab-User kann direkt MetaMouse verwenden. Also benutzen wir das auch gerade. Sagen den Studenten hier, macht in GitLab euer Projekt und dann könnt ihr halt, wenn ihr so eine Slack-Gedöns haben wollt, könnt ihr auch unser MetaMouse nehmen. Ihr könnt natürlich auch euer eigenes Zeug machen. Ist ja euer Projekt. Wie ihr das organisiert, ist uns ja wurscht. Aber haben wir auch. Mhm. Ja. Und geht ja ein Klick oder zwei Klicks, weil du dann noch einmal nochmal zurückgeleitet wirst zu GitHub, GitLab und dann nochmal sagen musst, ja, authentifiziere mal dieses MetaMouse über meinen Account hier.
Ja.
Und dann bist du halt schon drin und kannst loslegen. Ja,
das ist ziemlich praktisch, das habe ich auch schon benutzt. Es funktioniert halt einfach und es ist also meiner Meinung nach schon so besser als dieses IRC-Geraffel.
Ach was?
Weiß ja nicht, es gibt immer, wenn ich solche Dinge sage, dann kommen irgendwelche Leute hinter ihren Ecken hervor. Ja, und sagen mir so, dieses IRC und so und skaliert und krass und so, ja, aber
genau, das skaliert total krass, schon seit 30 Jahren in diesem Internet.
Ja, aber es ist halt, oder länger. Ist halt einfach nicht Spaß zum Benutzen.
Doch, ist total gut, geht sogar auf deiner Kommandozeile.
Ja, naja, jeder wie er will.
Ja, genau, jeder wie er will, wie er braucht, wie er kann. Wer lustig ist, das eine hat Vorteile, das andere hat Vorteile.
Nachteile. Genau.
jedes Tool zu seinem Zweck oder sozusagen, von dem her. Ja. Gut. Dann. Oh ja, jetzt dieses Systemd-Gedöns. Ist dir das auch?
Ja.
Ja.
Ich hab's da gelesen. Das ist dieser Fehler, wo man, wenn man ein Unix-Usernamen darf nicht mit einer Nummer beginnen, richtig?
Ja, genau. Und wenn man es trotzdem macht, dann würde Systemd diesen Prozess und sagt, startet mir den Prozess mal nicht als Root, sondern bitte als User. Und der User ist aber einer, der mit einer Zahl beginnt. Hier in dem Beispiel ist natürlich immer Zero Day. Haha, lustig, total gut. Dann würde er den Namen halt als ungültig erkennen und die Sachen trotzdem als Root starten. Und dann gab es halt eine riesengroße Diskussion, um das ist ein böser Bug und nicht. Und hat irgendwie jeder seinen Senf dazugegeben, natürlich in dieser GitHub-Diskussion. Jeder, der sich was auf sich hält oder auch nicht, musste da mal seine 30 Sekunden Fame abgeben und seine Meinung loswerden. Und ja, ich weiß auch nicht. Kann man so oder so sehen, ja. Kann man sagen, ja, ich kann ja unter Linux irgendwie Sachen anlegen mit einer Null vorne oder nicht. Aber ich meine, das muss halt der Admin schon mal machen. Der muss schon mal einen Linux- oder einen Unix-User anlegen, der so heißt, ja, damit er dem dann Rechte in Systemd gibt auf das. Und das muss halt, oder das ist halt kaputt. Und dann könnte darüber jemand eindringen. Aber das ist halt an so vielen Stellen ist der Admin schon schuld, dass er Doofsinn gebaut hat, dann kann man auch sagen, ja, also sie haben jetzt gesagt, nee, fixen sie nicht, weil ist eigentlich kein Fehler, weil Namen dürfen halt nicht mit einer Zahl beginnen. Vielleicht könnte man trotzdem irgendwie ein bisschen besser warnen, ja, wenn jemand sowas macht, zu sagen, ja, du, das ist kein richtiger Benutzername hier, entweder ich starte gar nicht erst, weil das ist kein richtiger Benutzername, oder irgendwie den Hinweis größer, besser bauen, dass es, Achtung, als Root gestartet wird. Aber ja, wie gesagt, gibt es viele Meinungen. Sie sagen halt, es ist kein Bug, und andere Leute sehen das anders, und dann wird rumgeflamed.
Tja, ich finde das ganz interessant, dass dann aber solche Dinge wie DNS und so, das ist ganz wichtig, dass das da reinkommt, aber so ein bisschen irgendwie Usernamen-Validation ist dann irgendwie wohl zu viel.
Ja, scheinbar validieren sie es ja und erkennen ja, dass es kein richtiger Benutzername ist und starten den Prozess dann als Root.
Ja, ich finde das für ein Init-System, also klar, gerade dieser Fehler ist sehr schwer irgendwie aus Versehen reinzulaufen. Da gehört.
Ja, weil der Admin halt wirklich schon den Scheiß machen muss und den Benutzername, also einen in Anführungsstrichen falschen Benutzername anlegen muss.
Es ist halt, ja. Ich weiß halt nicht, aber wie sie damit umgehen, ist halt irgendwie auch so, das, ja, ist halt eher so, naja, können sie schon so machen. Für das, dass es dann halt ein Init-System ist, was von so vielen Menschen benutzt wird, könnte man da vielleicht auch ein bisschen auf sowas eingehen und halt vielleicht schauen, wie man da eine Lösung finden kann, die
mehr Leute zufrieden,
die alle glücklich macht und vielleicht eine Warning ausgeben,
gut, alle,
oder ja, ja, alle nicht, aber ja, halt einfach aber Dinge zu schließen und sagen, ja, ist
not a bug, won't fix.
Ja, ist irgendwie in Unix nicht vorgesehen. Wir werden das nicht fixen. Ja, weiß ich jetzt nicht, ob das, ja, kann man schon so machen, aber weiß ich nicht. Finde ich nur so mäßig. Aber es wird mich nicht davon abhalten, Systemd einzusetzen.
Du hast ja auch keine andere Wahl. Also,
ja.
Außer du benutzt wie heißt denn dieses Linux? Wie spricht man das aus?
Irgendwas.
Duvan, Jesse, Duvian.
Das ist bestimmt wieder so ein französisches irgendwas.
Dejuvan.
Ja.
Also das Jesse Debian Linux ohne Systemd. Da kam da jetzt
kam
da auch vor ein paar Wochen die erste Release raus. Genau, ist halt dann halt nur eine Version entweder für Server oder du kannst halt, also GNOME kannst du auf jeden Fall nicht installieren, weil das hat ja feste Abhängigkeiten zu Systemd. Man könnte ein KDE noch irgendwie zum Laufen kriegen. Das geht wohl. Standardmäßig bringen sie aber irgendwie nur LXDE, XFCE und keine Ahnung, noch irgendwas anderes mit. Aber das kann man,
tja.
Also es gibt ein quasi ein Debian ohne SystemD extra von den Leuten, die SystemD doof finden und das alles anders machen. Kompilieren sich dann halt einen eigenen D-Bus rein, weil der hätte in der Debian-Variante auch schon Abhängigkeiten auf SystemD. Und man kann wohl auch ein normales Jesse umziehen in ein, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, ich finde jetzt auch den Namen gerade nicht, Deuvian, Dovian, Deuvian, irgend sowas war es jedenfalls.
Findet man bestimmt, wenn man nach Debian, was ist das, Jesse without SystemD. Danke, Google. So.
Und?
Ha.
Ja, vielleicht auch nicht.
Gar nicht so einfach. Devuan. devuan.org.
Ja,
wie auch immer.
Genau.
Ich werde das da verlinken. Könnt ihr euch anschauen. Alle diese FreeBSD, BSD-Dinge kommen ohne SystemD, was auch ganz nett ist. Auf meinen Servern, ja, lege ich dann schon ein bisschen mehr Wert drauf, dass Dinge vielleicht ein bisschen sicher sind. Und da vertraue ich ja anderen Leuten, die irgendwie seit mehreren Jahren Unix hacken und irgendwie Init-Systeme, die schon ein bisschen erprobt sind und so. Einsetzen dann ein bisschen mehr als diesem SystemD. Aber ich würde es, glaube ich, deswegen auch nicht auf FreeBSD wechseln oder so, wenn ich es nicht eh schon einsetzen würde. Tja, kommen wir zu anderen Dingen, die alt und kaputt sind oder so. Und zwar UNRAR hat einen Fehler. Der 2012 hat den schon jemand mal gefunden, und zwar in, ich glaube, Sophos. Genau, in Sophos. Diesem Antiviren Firewall irgendwas. Ich glaube, die bilden auch so Business-Instanzen an, wo man sich dann halt im Prinzip eine Hardware-Box irgendwie vor sein Netz steckt, die dann Antiviren-Software drauf hat und den Traffic inspected und so ein Kram macht. Und da haben sie gefunden, dass es da so ein Integer-Overflow gibt. Den haben sie 2012 irgendwie gefunden, den haben sie bei sich geflickt. Ja.
Schon mal gut.
Irgendwie ganz aber nett, aber der ist irgendwie nie upstream.
Yeah.
Ich weiß nicht, ob er nicht reported wurde, ob er untergegangen ist. Lässt sich, glaube ich, nicht so genau sagen, aber auf jeden Fall ist er nie im Upstream gelandet. Das heißt, die letzten 5 Jahre hat auch niemand gesehen, in diesem Sophos haben sie da irgendwie ein extra Patch, und Sophos hat sich wohl auch nie die Mühe gemacht, zu sagen, wir haben übrigens hier noch ein Patch dafür, könnt ihr vielleicht mal Upstream bringen. Und jetzt haben sie bei diesem Google Project Zero haben sie sich im Prinzip dann halt einfach mal das angeschaut und dann gesehen, hier gibt's ja noch Dinge, die offen sind. Vielleicht wollen wir das mal patchen.
Ja.
Und ist vielleicht ganz nett, weil gerade so, wenn ein Antivirenscanner oder so, der dann UNRAR als Dependency hat und jede Mail aufmacht und jeden Anhang mal auspackt und reinschaut, ist halt doof, wenn er dann geowned wird.
Ja.
Also wenn ihr irgendwas...
Ja, das machen viele wahrscheinlich.
Ja, das ist, glaube ich, der Normalfall, weil man will halt irgendwie seine User schützen, und sonst Spam kommt halt häufig auch irgendwie gepackt in ZIP oder was weiß ich, oder halt eben in einem RAR-File, weil es dann halt schon ausschließt, dass gewisse Virenscanner das überhaupt verstehen, weil sie halt nicht einfach das Paket aufmachen. Das Problem ist halt aber auch, sobald der Virenscanner das Paket aufmacht und eben in diesem Code halt irgendein Fehler ist halt normalerweise der Antiviren die Antivirensoftware dann halt irgendwie verwundbar, indem man einfach ein Mail an den Mailserver schickt beispielsweise. Oder halt irgendwie solche Pakete downloadet und dann werden die automatisch mal ausgepackt und dann ist man geowned. Mhm. Je nachdem kann das praktisch sein oder problematisch. Gut. Spaces versus Tabs. Ingo, was verwendest du denn?
Ist mir egal.
Ist dir egal. Also,
ja, ist mir, dieser Kampf ist mir so wurscht. Das glaubst du gar nicht.
Bei Stack Overflow haben sie herausgefunden, Leute, die Spaces verwenden,
ja,
verdienen mehr Geld.
Ja, 3,50 Euro pro Stunde. Yeah. Oder was?
Nee, ich glaube, es ist ein bisschen mehr.
Ja.
Also bei 5 Jahren Erfahrung sind das, was sind denn das, $10,000 im Jahr, so?
Für Leute, die Spaces verwenden.
Für Leute, die Spaces verwenden. Aber ich glaube, das hat halt auch eher damit zu tun, dass Leute, die eher Spaces verwenden, dann halt eher Programmiersprachen wie C oder C++ programmieren. Und dass der Unterschied daher kommt. Aber es ist ein ganz lustiger Artikel. Und da könnte, wenn er Spaces benutzt und jemanden überzeugen möchte, dass er Spaces benutzen soll,
ja.
Ist ein tolles Argument.
Ja,
so, du könntest mehr Geld verdienen, wenn du Spaces verwenden würdest. Ja,
ja.
Ich finde es ganz lustig, ja. Aber ehrlich gesagt, macht, was er wollt, das spielt wirklich keine Rolle. Außerdem kann man meistens diese Dinge auch in jedem beliebigen Texteditor IDE ummappen, dass man Spaces bekommt auf Tabs und ich weiß jetzt nicht, ob man es andersrum auch kann, aber da kann man sich sicher auch, gibt es bestimmt Plugins. Ja,
dann hängt's halt von dem Style Guide, den die Firma benutzt, für die du gerade programmierst. Genau. Also ich meine, wenn die einen haben, dann muss man sich halt daran halten. Und wenn die sagen Spaces, dann muss man halt Spaces benutzen. Und wenn die Tabs benutzen, dann benutzt man halt überall Tabs.
Tja.
Also ich.
Und
also es sollte in den meisten größeren Firmen ist es halt vorgegeben und dann hält man sich halt daran, ist gut. Ja, und sonst kann halt keiner den Code lesen oder jeder macht, was er will und dann ist es irgendwie doof.
Genau. Eigentlich ist egal, was ihr macht, macht es einfach pro Projekt gleich. Und eben, wenn ihr in einer Firma arbeitet, dann ist das meistens eh vorgegeben. Dann ist das eh keine Diskussion.
Oder ihr schreibt es einfach runter, ja, und kümmert euch gar nicht drum und dann haben halt Programmiersprachen wie Python einfach Pech gehabt.
Und es gibt halt auch genügend Plugins, die irgendwie das dann irgendwie ersetzen oder halt in eine bestimmte Form bringen, bevor man es eincheckt. Das ist auch immer noch eine Möglichkeit, wenn man dann unbedingt seine Tabs haben will und aber irgendwie im Style Guide der Firma steht, es werden Spaces benutzt, dann klickt man sich halt ein Plugin, das das für einen macht und diese Spaces in Tabs, einem als Tabs anzeigt und bevor man es committet, dann halt wieder in Spaces umwandelt.
Tja. Ja.
Gut, dann wollen wir mal über Messenger reden. Flight ist leider nicht hier, aber ich habe gedacht, wenn ich schon Spaces versus Tabs habe, können wir auch über Messenger reden. Und zwar haben wir, ja.
Aber war nicht, es gab da auch irgendeinen Grund, warum schon wieder alle irgendwie jetzt auf Signal umschwenken wollen oder auf irgendwas anderes. Gab es nicht irgendein Gerichtsurteil irgendwie, dass alle Leute, die WhatsApp benutzen, eigentlich alle Kontakte vorher fragen müssten, ob sie in WhatsApp hochladen dürfen oder irgendwie, da war doch jetzt so irgendwas die Woche und dann hieß es doch alle, wow, wir dürfen alle WhatsApp nicht mehr verwenden. Ich meine, nobody cares wahrscheinlich, aber ich könnte ja jetzt mal alle verklagen, die mich in WhatsApp hochgeladen haben. Bist du dabei gewesen?
Sorry, not sorry.
Dich zu verklagen ist halt auch noch ein bisschen schwieriger als jetzt mein Nachbarn, der das eventuell gemacht hat. Aber da war doch jetzt gerade irgendwas, WhatsApp, da war doch irgendwas, war da die Woche.
Weiß ich.
Aber erzähl du mal weiter, ich suche mal hier, in Deutschland ist es ja immer, immer ganz wichtig.
Genau.
Und zwar, von daher
haben wir ja auch schon drüber geredet, Signal, also wenn ihr vielleicht Threema benutzt, da könnt ihr diese Sicherheitsnummern, könnt ihr so über einen Barcode, könnt ihr scannen und dann wird halt im UI direkt neben dem Usernamen und wenn man mit der Person chattet, wird halt so ein, glaube ich, grünes Icon angezeigt oder so drei grüne Punkte, die dann halt anzeigen, dass man sich verifiziert hat. Und in Signal war das irgendwie lange nicht. Da konnte man sich zwar auch verifizieren, es wurde halt aber nirgends angezeigt, dass man sich verifiziert hat. Und sie haben jetzt das so umgebaut, dass es einerseits klar ersichtlich ist und andererseits wird jetzt auch gesagt, wenn der Key geändert hat und die andere Person sieht gleich, wenn sich das geändert hat. Auf alle Fälle, eigentlich ist das etwas, das sie schon lange mal machen hätten müssen, aber jetzt haben sie im Prinzip einfach nur nachgezogen. Das ist ganz nett, falls noch jemand Signal benutzt, aber was jetzt der aktuelle Security Messenger ist, den man benutzen muss, kann ich euch leider auch nicht sagen. Für das bin ich dann zu pragmatisch und benutze einfach, was gerade geht.
Naja gut, also entweder Signal oder Wire oder Threema oder... Ach, sucht euch einen aus.
Ja.
Nee, es hängt halt echt von den Kontakten ab. Ja, das sind so, ich glaube, das sind so die weit verbreitetsten, ich glaube. Na gut, neben WhatsApp natürlich, aber wir haben ja gelernt, die Nutzung von WhatsApp ist illegal, weil man alle Leute fragen muss. Mhm. Von daher, also zumindest in Deutschland. Dich betrifft
es
bitte nicht. Wahrscheinlich. Also du hast halt mich hochgeladen, wer weiß, wie das dann
ist. Ja, aber...
Komm. Ja, ich hab das jetzt verlinkt von E-Recht 24, keine Ahnung. Ist jetzt unwahrscheinlich, dass irgendwie alle verklagt werden deswegen, aber es ist irgendein Gericht hat gemeint, man muss halt die Leute fragen, bevor du sie irgendwie in WhatsApp, Telefonnummer in WhatsApp hochlädst. Von daher. Ja, also ist nicht ganz unproblematisch. Das war es schon immer, aber jetzt hat halt ein Gericht sich dazu geäußert und deswegen. Kommen die Einschläge näher sozusagen. Ja, so. Tja. Aber, ja, ist halt so, ne?
Da werde ich dann erstmal sehen, bevor mich jemand abmahnt.
Yeah, I seriously doubt it.
Ja. Yeah.
Gut. Dann kommen wir wieder, ich meine, das wäre auch so ein Ding von Untoter der Woche fast. Es gibt wieder einen Sailfish-Tablet, diesmal nicht von Jolla direkt, sondern von Yota. Ja. Also die machen eine Indiegogo-Kampagne und haben jetzt schon 66% funded. 2 Wochen sind noch Zeit und man hat so ein Tablet mit irgendwie Tastatur. Ich weiß nicht, ob die immer dabei ist oder eventuell auch nicht immer, aber es gibt ein Tablet in mindestens Rot, eventuell sogar noch anderen Farben, ja, Black und Rot sehe ich hier, mit 32 oder 64 GB und mit Sailfish OS drauf, wir haben schon mehrfach über Sailfish OS geredet, ist ein Mobile Linux OS, was halt auch Android-Apps ausführen kann. Und die erste Kampagne von Jolla selber wurde zwar gefundet, aber die Firma Jolla ist zwischenzeitlich dann insolvent gegangen und hat sich mittlerweile aber wieder aufgerappelt und ist zurzeit auf einem guten Weg, haben wohl wieder einiges an Finanzierungsrunden hinter sich und konzentrieren sich jetzt aber natürlich auf ihr OS, Sailfish OS und lizenzieren das und bauen halt jetzt weniger Hardware selber oder bauen gar keine Hardware mehr selber. Das übernehmen jetzt halt andere Partner. Ein Gerät, auf das sie sich konzentrieren gerade, ist so dieses Sony Xperia X oder so. Und andere Leute bauen halt scheinbar auch ein Tablet wieder. Also wer Interesse an einem Sailfish Tablet hat, weil er halt kein Android, Stock Android verwenden will oder aus anderen Gründen, der könnte sich jetzt hier mit einkaufen für, weiß ich nicht, Tablet kostet irgendwie ab $200 mit Shipping, plus Shipping dann noch. Ja.
Und warum genau will man das haben? Also die Tablets sind ja, jetzt halt alle so eher so, ja, so ein bisschen aus wie so ein diese Netbooks, die sich nie durchgesetzt haben mit Falztastatur.
Na gut, das sind ja heute Ja gut, das sind ja, das ist ja der Standard, was ja auch Microsoft mit seinen, wie heißen die Dinger da, macht.
Surface Book?
Ja, genau. Yeah. Die sehen ja auch so ähnlich aus. Ansonsten ist es natürlich ein Tablet, du kannst auch nur ein Tablet teilnehmen oder du kannst halt auch so eine Bluetooth-Tastatur damit dazu nehmen. Musst du ja nicht machen. Das ist dir überlassen. Also die Sache ist, wenn du ein Tablet haben willst, was halt nicht mit Android läuft oder mit iOS, ja, weil du weder dem Google-Universum noch dem Apple-Universum traust oder weil du halt ein freies System oder möglichst freies System auf deinem Tablet haben willst, dann ist das der fast einzige Weg. Ja, kannst ja immer noch Tablet nehmen und dann ein, wie heißt der Cyanogenmod-Nachfolger?
Linux OS?
Ja, genau.
Irgend sowas?
Ja, Linux OS drauf tun, wäre natürlich auch eine Möglichkeit, um die Google-Abhängigkeit wegzukriegen. Aber wenn du jetzt sagst, du willst natürlich auch eins mit ButterFS und Pulse Audio und
warum?
So diesen ganzen tollen Sachen, die du auf deinem Desktop natürlich auch die ganze Zeit hast, dann kaufst du dir ein Selfish-Tablet und da gibt's jetzt halt wieder welche vorgefertigt, so dass man es halt nicht draufflashen muss und dass es hoffentlich angepasst ist auch an Selfish OS.
Was benutzt denn Selfish OS für ein Init-System?
Gute Frage, wahrscheinlich System D.
Ah, so praktisch.
Ich weiß es gar nicht auswendig, aber wie gesagt, die benutzen halt wirklich alles, was halt so ein normales Linux auch verwendet. Von daher werden die auch ein ganz normales System D verwenden.
Ja, vermutlich schon.
Ich wüsste jetzt nicht, warum sie was anderes verwenden sollten. Ja, das ist ganz normales System-D. Ja.
Ja.
Klar.
Ja. Wenn es funktioniert.
Wie gesagt, die verwenden alles, was so, also es gibt ja viele Anpassungen, aber die verwenden wirklich so die Sachen, die so ein normales Linux-Userland auch ausmacht. Ja, so. Puls-Audio, Bluetooth-Stack, die ganzen Sachen. Wayland, das benutzt jetzt vielleicht noch nicht jeder, aber kommt ja auch. Mhm. Du bist gerade Fedora, gell?
Jo,
du bist
so ein Fedora-Benutzer.
Also du benutzt Wayland schon, genau. Ich stecke noch auf X11 sozusagen. Genau. Aber sonst halt so den normalen Stack. Und ja, da mein Nexus 7, was ich lange hatte, ja kaputt gegangen ist, ich überleg tatsächlich, ob ich mir das mal klicke. Und natürlich hoffe, dass die UOTA irgendwie das besser hinkriegen.
Dass die nicht auch bankrott gehen, bevor sie ein Tablet ausliefern können.
Genau.
Wäre ganz nett.
Ja, aber ich meine, gerade ist der Dollar-Euro-Preis ja auch irgendwie, was sind $200, was sind das, 180 Euro oder sowas? Hm. Ah, ein bisschen mehr wahrscheinlich, 100. Naja. Ja, es geht. So. Ja. Hm.
Ich sehe halt den Use Case irgendwie nicht so. Für ein Tablet ist dann meistens, sieht es ein bisschen sehr klobig, ein bisschen sehr fett. Und für ein kleinen Laptop ist es dann fast schon wieder irgendwie zu klein und zu schwach. Also irgendwie, es ist so ein seltsames Gerät zwischen meinem Handy und meinem Laptop. Und da habe ich halt absolut einfach kein Bedürfnis, irgendwie sowas zu besitzen, weil entweder habe ich dann halt mein Handy, was dann halt irgendwie all diese Apps und so ausführen kann, oder dann will ich halt tatsächlich irgendwie Fotobearbeitung machen oder so, und dann will ich halt auch einen rechten Laptop und nicht irgendwie so eine kleine CPU und irgendwie fast kein Storage und so. Also ich weiß nicht so recht, aber wenn man irgend so ein Gerät dazwischen braucht oder irgendein Einsatzgebiet hat, warum nicht?
Ja, als Laptop-Ersatz finde ich es auch. Ah ja, hast schon recht. Meistens will man dann entweder das eine oder lieber das andere. So zum Daddeln vielleicht. Oder wirklich, wenn du wenn du nicht einen Laptop aufmachen willst, aber so ein bisschen einen größeren Browserfenster haben willst, dafür ist es ganz auch praktisch. Oder was ich jetzt auch immer wieder oder häufiger sehe, ist tatsächlich so als Medienabspielzentrale, was dann halt irgendjemand tatsächlich in seinem Haushalt schon fest an der Wand festgedingst hat, wo du dann halt einfach dir dann Musik raussuchst, die dann halt losspielt im Haushalt. Und da packst du halt kein Handy irgendwie an die Stelle, sondern packst halt ein Tablet und da sucht sich derjenige dann halt was raus und wird dann halt auf der Anlage abgespielt.
Ja, ja.
Also das habe ich jetzt auch schon öfter gesehen.
Das klingt...
Also für solche Use Cases wäre das vielleicht...
Ja, für sowas ist es bestimmt ganz sinnvoll. Tja, kommen wir zu anderen ganz sinnvollen Dingen. FreeBSD 11.1. Ich habe ja letzte Sendung, vorletzte Sendung. Wir haben auf jeden Fall besprochen in Binärgewitter, dass ja dieses FreeBSD 11.1 bald kommt und jetzt ist RC1 draußen. Das habe ich mir jetzt tatsächlich auch mal auf dem Server installiert. Funktioniert für mich. Ob es für euch auch funktioniert, könnt ihr jetzt ausprobieren. Und dann wird es dann, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, Ende Monat dann released. Ist ein .release, hat nicht wirklich viel interessante Dinge drin. Wird kommen. Neue Software, mehr gut oder so.
Ja.
Das okay. Ist ein.
Ich kann dazu nicht groß was sagen, so irgendwie, ja, gut. Ist halt, das ist so wie, ah ja, Linux 4.12 ist rausgekommen. Höher, schneller, weiter. Total gut, weiter. So.
Genau.
Ja.
Gehen wir weiter zu Sense8?
Ja, Sense8. Ist eine, kennst du nicht?
Hab ich gesehen, doch.
Ist eine,
aber haben sie abgekündigt, nicht?
Genau, ja, hatten sie abgekündigt, haben sie gesagt, machen sie, also Netflix, Producer ist ja Netflix, Serie ist gemacht von JMS und der auch Babylon 5 gemacht hat und ich weiß nicht, ob beide Wachowskis
ich glaub, die,
oder nur
ich
einer
glaub,
davon.
Ich glaube, die erste ja, die zweite nur noch Lena Wachowski, glaube ich, aber sicher bin ich mir jetzt auch nicht.
Ja. Lana, Lena? Lana.
Lana, Lena? Oder? Weiß ich nicht. Irgend sowas in die Richtung. Lana.
Ja, genau. ist ein Gemeinschaftsprojekt von den beiden und hat mir sehr gefallen, die ersten beiden Staffeln. Und ich habe irgendwie gar nicht mitgekriegt, dass das Netflix das gekickt hatte. Die Serie ist relativ teuer, weil sie halt auch irgendwie in Chicago, San Francisco, London, Berlin, Seoul, Reykjavik, Mexico City, Nairobi und Mumbai gedreht wird. Von dem her, und die wirklich, die Darsteller wirklich alle immer da sind, und da halt auch dann, da das ja so ein Cluster ist, also die begegnen sich ja auch gegenseitig oder der eine übernimmt den anderen dann halt mal so zeitweise und dann muss der ja auch gerade dann da vor Ort sein. Ist es gar nicht so eine billige Produktion sozusagen. Dafür waren die Abrufzahlen wohl zu schlecht bei Netflix. Und sie hatten die Serie gekündigt und da haben sich jetzt viele Fans beschwert. Hätte ich auch gemacht, hätte ich es mitgekriegt irgendwie, aber ja. Und jetzt hat Netflix zumindest nochmal eingelenkt und hat gesagt, ja, sie machen jetzt noch, es gibt noch zwei Folgen oder eine große lange Folge, die halt zumindest den Cliffhanger, der am Ende der zweiten Staffel bestand, dann auflöst und zumindest ein netter Zug, ja, das dann jetzt noch zu machen.
Ich weiß ja nicht so recht, ob ich mich freuen soll oder,
ja.
Naja, ich werde es dann halt sehen, vermutlich, wenn ich es dann gesehen habe, weil ich fand das Ende eigentlich ziemlich geil. Und wenn sie jetzt halt nochmal irgendwie 2 Stunden Folge und dann machen sie irgend so ein Bullshit Happy End, dann weiß ich nicht, ob ich das so viel besser finde, als wenn sie es einfach gelassen hätten.
Ja. Das ist schon ein bisschen unbefriedigend jetzt so. Man weiß nicht, was. Also ich meine, das Ende war geil, ja. Aber es war schon so. Okay, Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Okay, wie geht's jetzt weiter, bitte?
Ja, aber
ja, also
ja, ich
hätte schon gerne noch eine dritte Staffel gehabt, aber die kommt nicht. Zumindest wollen sie jetzt die Handlungsfäden halt noch abschließen und das finde ich dann schon gut. Ja.
Wir werden sehen.
Genau, also definitiv, wenn ihr Sense8 noch nicht gesehen habt, ist definitiv eine Guck-Empfehlung. Wobei ich ja bei Netflix immer diese Trailer den Anfang immer ewig lang finde. Ich weiß nicht.
Ja, die ersten 2 Minuten, 3 Minuten ist, glaube ich. Aber andererseits ist es halt eine Episode sind ja dann auch 60 Minuten. Da kann man halt auch irgendwie 3 Minuten Trailer machen vorneweg.
Ja, man kann es ja auch jedes Mal überspringen, aber es ist trotzdem irgendwie, weiß ich auch nicht warum. Also fällt mir insbesondere bei Netflix-Sachen. Aber nee, es scheint irgendwie so ein Trend zu sein, auch bei HBO-Produktionen hier. Wie hieß nochmal dieses, wo sie da in diesem Roboterpark da sind? Da war das auch so.
Weiß ich nicht.
Ah ja.
Also House of Cards hat sich ja auch ziemlich, also verhältnismäßig lange Intros.
Ja, genau, aber das ist ja Netflix. Nee, es gab doch mit Hopkins hier mit wie heißt denn das?
Das ist eine sehr gute Frage. Tja.
Westworld.
Ah,
Anthony Hopkins.
Ja.
Westworld. Und Westworld hat auch ein ziemlich langes Intro.
Tja. Ja. Kann man skippen, wenn man will.
Ja. Da warte ich auch auf eine zweite Staffel. War mir einen Tick zu brutal, muss ich sagen. Ich mag das ja nicht so, deswegen gucke ich zum Beispiel auch kein Game of Thrones und sowas. Ich brauche das nicht. Aber Westworld kann man sich schon angucken. Ja, ist so eine Mischung aus so ein bisschen Steampunk, weil so wie der Westen und sowas ist. Und dann doch moderne Technik, weil das ja alles eben Roboter sozusagen sind, die halt teilweise ein eigenes Leben führen und dann da halt raus wollen. Also ja, ist auch ziemlich krass. Kann man sich auch angucken.
Kann man sich auch.
Gut. Genau. Gut,
kommen wir zu.
Zu Serien abgedreht, aber es muss jetzt mal sein, wie gesagt, weil auch so ein, ja, fand ich krass die Woche, dass es abgesetzt wurde und ich es nicht mitgekriegt habe und dass es dann wenigstens doch noch ein Happy End kriegt. Also Sense8 und auch Westworld mal angucken.
Sehr gut, wenn ihr Zeit habt. Wenn ihr nicht gerade am Firewall-Cluster bauen seid oder so, nicht wahr?
Ja.
Genau. Mhm.
Oder immer am Ja sagen.
Genau. Kommen wir zu anderen Dingen, wo man viel Zeit damit verschwenden kann. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht mal gesehen hast. Es gibt so einen Vergleich von den verschiedenen, also in Unix irgendwie, in diesem POSIX-Standard steht, glaube ich, drin, irgendwie, dass es halt sowas wie ein Yes geben muss. Und das ist halt ein Programm, das man beispielsweise dann in ein anderes Programm, zum Beispiel in eine Installation reinpipen kann und das beantwortet dann halt alle Fragen mit Yes.
Alles mit Yes.
Genau. Das ist halt zum Dingescripten ganz praktisch und alles, was es macht, ist halt im Prinzip ein Yes zurückgeben. Und irgendwie von einer noch nicht so langen Zeit sind so Bilder rumgegangen, wo man halt irgendwie die Linux-Implementation gesehen hat, die dann halt irgendwie sich über, ich möchte jetzt nicht lügen, aber ich glaube irgendwie so über 100, 150 Zeilen Code erstreckt. Und dann gibt es halt irgendwie die BSD-Implementation, die dann halt alle so sich irgendwie halt im Rahmen halten und vielleicht so, vielleicht 20, 30 Zeilen Code sind. Halt um einiges kleiner. Jetzt hat irgendjemand auf Reddit halt mal geschaut, ja, ist zwar lang und so, aber ist halt voll schnell. Also
schneller als alle anderen.
Genau, schneller als alle anderen. Und hat da so einen Vergleich gemacht und irgendwie gesehen, so bei NetBSD sind es dann irgendwie so 140 Megabit pro Sekunde, so FreeBSD, OpenBSD und Dragonfly sind vermutlich gleich. Illumos ist auch irgendwie so bei 141. OS X und Minix und so, die sind ungefähr bei 107. Ja. Genau, und Linux ist bei 10,2 Gigabit pro Sekunde. Und dann ist er halt mal hin. Dann ist er halt mal.
Das ist ein großer Unterschied.
Ja. Ist halt irgendwie, ja, einige Faktoren schneller. Und das war dann halt aber nicht genug und ist dann mal halt hingegangen und hat geschaut, ja, warum denn? Was könnte man dann mal schneller machen? Und dann hat sich jemand dann halt irgendwie in die Diskussion eingeklinkt und gesagt, ja, hier kann man noch irgendwie diese Buffer-Sizes anpassen und diesen Buffer und wenn man diesen Buffer auch noch anpasst, gemessen hat er das dann, indem er einfach Yes in PV reingepiped hat und wenn man halt dann die Read-Buffer bei PV noch ein bisschen anpasst und so, und dann hat er 123 Gigabit pro Sekunde erreicht und hat gemeint, ja, selbst bei diesen 123 Gigabit pro Sekunde, das Bottleneck ist immer noch PV selber und nicht die Implementation von Yes. Und irgendwo wäre dann natürlich auch noch das Hardware-Limit, dass es nicht mehr schneller geht. Man kann seine Zeit so verbringen. Es ist toll, dass das GNU Yes so schnell ist. Die Frage ist halt, ob es das wirklich wert ist und wann man irgendwie 123 Gigabyte Yes benötigt. Also pro Sekunde, gut, ja.
Ja, genau.
Ist ja ganz geil, aber ich weiß nicht.
Nee, ist ganz geil. Also ist schon geil.
Ist ganz geil. So. Die Frage ist halt, ob es das wirklich wert ist, dass man so eine komplizierte Implementation dafür hat.
Ist halt echt schnell,
aber irgendwie, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie etwas Sinnvolles war zu optimieren, aber wenn ihr Zeit habt, ja, könnt ihr euch das Yes irgendwie noch schneller hacken, als es sowieso schon ist.
Ja, vielleicht fehlen dir irgendwo die 3-4 Gigabit pro Sekunde dann am Ende. Das kann ja schon sein.
Den Use Case möchte ich dann gerne mal sehen, ne? Also wenn ihr einen Use Case für 123 Gigabyte Yes pro Sekunde habt, schreibt das mal in die Kommentare. Das würde ich gerne sehen.
Ja, mach das mal.
Das ist ganz nett. Und da könnt ihr ein bisschen sehen, wie in Programmen so, also ich fand es vor allem interessant, weil ich halt auch so jetzt auf Arbeit so C-Dinge baue und so. Und es ist halt ganz interessant, wenn man so sieht, wie das halt irgendwie mit den Buffern zwischen Programmen und so, wie das schon recht der Einfluss auf Geschwindigkeit hat. Es gibt ja auch noch andere Dinge als Yes und da ist dann vielleicht Geschwindigkeit interessanter als beim Yes.
Ja. Ja, apropos Geschwindigkeit und so, also ich meine, du hattest ja schon mit USB 2 jetzt Probleme. da hat dein das Audio-Interface, was per USB 2 angeschlossen ist, irgendwie schon nicht mehr mitgespielt. Und USB 2 ist was für eine Geschwindigkeit? Keine Ahnung. Also auf jeden Fall hat hier im Vorgespräch, ich sag, das knackt irgendwo, das knackt, das geht so nicht. Das war letztes Mal noch nicht.
Ja. Genau, und letztes Mal haben wir aufgenommen, hat wunderbar funktioniert. Ich klang ein bisschen hallig, wenn ihr jetzt vielleicht gemerkt habt, ich sollte nicht mehr so hallig klingen. Das liegt daran, dass ich ein neues Headset habe. Da werde ich dann vermutlich nächstes Mal oder übernächstes Mal noch ein bisschen drüber reden. Vielleicht auch nicht. Mal schauen. Auf jeden Fall habe ich halt dieses neue Headset und habe ich gedacht, ja, Headset und so, vielleicht ist da irgendwas umgesteckt, haben wir probiert. Ingo hat einen Rechner neu gestartet. Ich habe rumgespielt. Wir haben Mumble probiert. Mumble klang auch scheiße. Jetzt gerade benutzen wir Studio Link. Das funktioniert. Aber ich habe geknackt. Dann haben wir so, ja, Dann habe ich mich erinnert, ich hatte mal so ein Problem, irgendwie mit meinem Kernel hatte ich so ein Problem, dass wenn ich auf der Festplatte irgendwie auf einer anderen Festplatte, als mein System ist, irgendwie viele Zugriffe hatte, haben einfach meine YouTube-Videos gestockt. Habe ich gedacht, okay, Kernel vielleicht, weil auf Fedora bekommt man ja schon gelegentlich, also ist man mit dem Kernel eigentlich immer ziemlich up-to-date. Habe ich mir gedacht, ja, okay, dann starten wir halt jetzt mal neu. Kernel irgendwie neu gestartet, alter Kernel ausgewählt, funktioniert wunderbar ohne Knacken. Keine Ahnung, wo das irgendwie zwischen dem Audio-Interface, ob es der Kernel selber ist, ob es einfach der Neustart war. Tja.
Ja, weil, also ich habe gerade 4.11.8 und was benutzt du gerade? Und ich meine, es ist ja ein ähnliches Interface. Also ich hab das größere Focusrite jetzt, ich habe das 18i8 und du hast es als i2i Solo oder 2i so.
2i Solo,
oder?
Ja, genau. Yes.
Genau, also, aber im Endeffekt ist es ja ähnlich, ja.
Genau.
Ist beides Focusrite, ist beides über USB 2 halt angeschlossen an einem Linux-Kernel. Also ich sehe da jetzt nicht den großen Unterschied. Und also entweder ist in deiner 4.11.7, die du hattest, irgendwie ein Problem und es ist in 4.11.8 wieder gefixt gewesen.
Ja.
Oder
jetzt laufe ich aktuell auf 4.11.5, aber ja, wir werden das dann bei der nächsten Sendung mal beobachten und mal schauen, ob es besser wird, ob es schlechter wird. Vielleicht hat auch nur der Neustart auf. Aber auf jeden Fall, was wir festgestellt haben, dieses Audio ist alles schwarze Magie. Das
ist einfach furchtbar. Ja,
ist irgendwie einfach furchtbar. 2017, aber das Audio-Problem ist halt nicht gelöst. Irgendwie, ja.
Zumindest nicht bei uns.
Nicht bei uns. Wir hatten, eine Stunde rumgebastelt, bis es lief?
Nee, nicht ganz.
Ja, aber.
Aber deswegen, wir hatten ja uns ja extra zusammen zum Testen gesetzt, weil du hast neues Equipment und dann haben wir gesagt, dann müssen wir das ausprobieren, weil sonst sitzen wir nächstes Mal nämlich so lange dran. Und da wir eh jetzt schon beim Testen waren, haben wir gesagt, können wir auch noch schnell eine Sendung machen. Super Sache.
Genau.
Genau. So, dann haben wir noch PHP gedöns bei dir, wo du auch noch rumheulen wolltest.
Genau, ich hab wieder mal PHP gemacht und ich hab da so ein...
Warum?
Weiß ich nicht.
Ja.
Weil es alles ganz nett, so zwischendurch ein bisschen Web zu machen, ist schon ganz lustig irgendwie, wenn man sonst nur so Backend ohne irgendwas macht. Aber ich hab dann auch wieder gemerkt, dieses CSS und JavaScript und so, ist alles nix für mich. Wenn man dann so im Chrome die Seite anschaut und es funktioniert und im Firefox nicht und
oder andersrum.
Vom Internet Explorer möchten wir jetzt schon gar nicht sprechen. Da probierst dann schon gar nicht mehr aus. Auf jeden Fall hatte ich da so ein PHP-Projekt, das irgendwie noch auf Silex 1 lief. Da habe ich gesehen, ja, die haben jetzt irgendwie im Mai oder so die 2.0 rausgebracht. Habe ich gedacht, ja, das wird ja nicht so schwer sein. Ja. Es haben sich schon einige Dinge geändert und es ist ein bisschen viel mehr Arbeit, als ich mir das so vorgestellt habe. Und ja, ich weiß, ich war wohl ein bisschen blauäugig, als ich gedacht habe, ja, das mache ich kurz so schnell nebenbei, weil da ändern sich dann schon immer wieder irgendwie so Dinge. Und eigentlich wollte ich gar nicht unbedingt updaten, ich wollte nur so ein Error-Tracking einbauen, was dann alle Errors schön lockt. Das hat dann aber halt vorausgesetzt, dass ich mindestens Silex 2 einsetze und ja, damit hat alles angefangen und jetzt weiß ich auch nichts, werde ich die nächsten paar Wochen wohl daran basteln. Wie das halt dann so ist.
Böses PHP.
Böses PHP.
Kommen wir zu den Picks. Habe ich letzte Woche auch schon gesagt, aber die Sendung letzte Woche hat ja keiner gehört, außer mir und dem Makefu-Felix. War aber auch nett. So. Und jetzt wird es auch leider zu spät sein, wenn ihr das hört, aber hier derjenige, der Foronix macht, der macht ja ziemlich viel mit Linux-Zeug und der macht gerade einen Linux-Laptop-Survey, konnte man mitmachen. Zurzeit kann man es noch, aber wenn ihr das hört, kann man es wahrscheinlich nicht mehr machen. Wo halt so abgefragt wurde, ja, was ist bei euch wichtig für einen Laptop? Kam der mit Linux vorinstalliert? Was benutzt ihr drauf? Und sicher wird es dann irgendwann hoffentlich eine Auswertung geben und für den Fall picke ich das jetzt auch nochmal. Also ich habe da mitgemacht, der andere Felix, also der Makefu-Felix hat da auch mitgemacht letztes Mal dann bei der Umfrage. Also ich habe jetzt auch einen Laptop, der auch preloaded oder vorinstalliert mit Linux kam. Zwar nicht mit dem, was ich jetzt hier benutze, aber ja, immer Laptops kaufen, auf denen gleich Linux drauf ist, weil es geht, weil es geil ist. weil es besser ist. Und genau, und der guckte halt, wo waren die größten Schwierigkeiten. Und wie gesagt, ich hoffe mal, da wird es dann demnächst so eine Auswertung geben.
Jo. Jo. Ich habe gerade auch drauf geklickt. Also wenn du die Sendung noch heute vor 23:59
Ja, PST, ja super. Okay, wann?
Nee, EST.
EST, okay, ist das ist
European Central Time oder sowas, nicht?
Ist es?
Ich glaube doch. Ist es? Mitteleuropäische Zeit.
Ja, ach so.
Das okay. heißt, das also ist so 3 Uhr bis 3 Uhr morgens.
Nee, es müsste eine Stunde später sein. Eine Stunde früher, ja, als, also jetzt gleich.
Zeitzonen-Dingens
wird sich wir sind in wir sind European Summertime. Und das ist EST ist dann ist so wie das müsste dann sicher
dieses Zeit
ist EST
EST
ist das
da.
Nicht East
Eastern ja, Standard Time.
Ja, aber das ist Eastern Standard Time. Ja, aber das ist hat nichts mit der europäischen Zeit zu tun. Oder? Ist Eastern dann nicht einfach irgendwie USA-Ostküste oder so?
Ja, du hast recht, ne? US States using EST in the winter and EDT in summer. Naja, vielleicht je nach Zeitzone, weil Ingo wird die Sendung eh nicht mehr heute rausbringen, dementsprechend ist es vorbei. Habt ihr verpasst. Entweder habt ihr schon oder oder halt nicht. Und dann ist es vorbei.
Whatever, genau.
Tja, passiert. Kommen wir zu anderen tollen Sachen. Und zwar, wenn ihr Kreditkarten fotografieren wollt, tut das nicht. Vielleicht. Aber
habe ich aber schon gemacht.
Hast du schon gemacht? Ja, habe ich auch schon gemacht. Gibt so Fälle, wo man solche Dinge tun muss, aber eigentlich sollte man das nicht tun. Da gibt es aber so eine schöne Infographic halt irgendwie, wo dann halt ein bisschen erklärt wird, ja, wenn man irgendwie zum Beispiel nur die ersten ich glaube die ersten 6 Zahlen oder so überschwärzen würde, das reicht halt irgendwie nicht, weil die ersten 6 dann halt was entspricht denn das irgendwie, glaube ich, der Firma oder so, also ob es halt eine Visa oder eine Mastercard ist, und das steht dann meistens auch drauf und das sieht man halt. Ist ganz nette Infografik, kann man sich mal anschauen, falls man irgendwie ein Foto machen möchte von seiner Kreditkarte, warum auch immer, dass man zumindest sich bewusst ist, welche Dinge man schwärzen sollte, um das irgendwo zu veröffentlichen, beziehungsweise ja, generell vielleicht einfach nicht tun, Problem gelöst. Tja.
Ja.
Und das der zweite Pick, den ich habe, ist Telnet Mapski.me. Das könnt ihr mal in eure Konsole eingeben. Oder wenn ihr dem Ding halt nicht vertraut, ich habe unten auch das Video verlinkt. Genau, das könnte es.
Schön auf Berlin
rein. Ist ganz nett.
Kann man machen. Gut, dann sind wir durch.
Jo.
Mit der 175 mal wieder. Ja.
Zum
machen 175 mal. Mindestens zum dritten Mal. Und wie gesagt, kleine feine Sendung. Wahrscheinlich sind wir nächste Woche dann wieder zu dritt für euch da. Dann hoffentlich ein bisschen länger. Und bis dahin wünsche ich euch eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Habt Spaß
am Gerät.
Und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao, ciao.